Nein, ist nicht genug. Yvonne Seidler spricht zu Qualitätskriterien der Präventionsarbeit bei sexueller Gewalt. Sie ist Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, wie schon gesagt, Supervisorin und Mediatorin und präsentiert einen Teilaspekt ihrer Dissertation, oder habe ich es jetzt verraten? Aber auch etwas, was in Zusammenarbeit mit den Frauennotrufen auch entstanden ist, ist quasi schon einmal eine erste Feedback-Schleife der Betrachtung eurer Arbeit, die ja auch den Teilbereich der Prävention mit abdeckt. Ich denke, wir sind wieder soweit vollständig und ich bitte um deinen Vortrag.
Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung einmal fürs Erste an den Bundesverein. Ich freue mich, dass ich zur Prävention sprechen kann, was diese Anmerkung der Dissertation betrifft. Das ist auch das Thema der Dissertation, aber wirklich Ergebnisse habe ich da noch nicht mit. Ich kann ein bisschen darauf hinweisen. Viele von Ihnen haben unseren Fragebogen ja beantwortet, wo wir gefragt haben, was bieten Sie an im Rahmen der Prävention? Also daher gibt es den Zusammenhang schon. Gleich vorweg, vieles, was jetzt kommt von diesen theoretischen Grundlagen, ist erstaunlicherweise auch Ergebnis dieser Befragung. Also das deckt sich in vielen Fällen. Es hat ein paar, aber doch relativ wenige Überraschungen gegeben. Wir haben schon gehört, wie sich die Frauennotrufe entwickelt haben. In den 70ern, also die ersten Frauenhäuser in Österreich, die es 1978 gegeben hat, in Wien und in Graz, Anfang der 80er die ersten Frauennotrufe. Da war in Wien der Frauennotruf 1982, 84 dann in Graz. In den anderen Bundesländern weiß ich das nicht so genau, aber das ist doch eine relativ kurze Geschichte, seit der wir uns mit diesem Thema umfassender auseinandersetzen. Die Hauptzielsetzungen dieser ersten Einrichtungen für von Gewalt betroffenen Frauen waren Soforthilfe und Schutz, natürlich, aber auch diese stark feministisch orientierten Bestrebungen, die Gesellschaft zu verändern, also die Ursachen von Gewalt anzugehen. Man könnte das auch so als erste Bereiche der Präventionsarbeit verstehen. Also Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit, das ist immer noch wesentlicher Bestandteil von Präventionsarbeit. Und diese klaren Botschaften, die an Frauen, an betroffene Frauen gerichtet wurden, wehrt euch, holt euch Hilfe. Dieses Plakat ist aus den 80ern und zeigt sehr deutlich, auch welche Hoffnung da dahinter stand. Die Hoffnung, dass es nötig ist, Frauen entsprechend zu stärken und dann könnten sie sich schon wehren. Ja? Also wirklich so diese Hoffnung, dieser Wunsch, es möge gelingen, Frauen so stark zu machen, dass sie nicht mehr Betroffene von sexualisierter Gewalt sind. Wenn man jetzt also das Wort Prävention etwas zuvorkommen, wir unterscheiden in der Arbeit so prinzipiell drei Zugänge. Für uns im Projekt sind vor allem primäre und sekundäre Prävention die wesentlichen Bausteine. Also wie kann man überhaupt vorbeugen? Etwas, das langfristig wirken soll, wird in Deutschland häufig auch als Prophylaxe bezeichnet, auch im Gesundheitsbereich ist bei uns der Begriff Prophylaxe üblich für diesen Teil. Sie kennen die Kariesprophylaxe und alle möglichen Versuche, langfristig Dinge zu verhindern. Sekundäre Prävention würde bedeuten, dass dort, wo Gewalt passiert, diese beendet werden kann. Also dass entsprechend interveniert wird, um Betroffene zu schützen, um Gewalt zu beenden. Und tertiäre Prävention wäre dann das, was ansetzt, wenn schon alles passiert ist. Wie kann man dafür sorgen, dass Betroffene nicht wieder zum Opfer werden, Reviktimisierung verhindern, auch Reviktimisierung durch Gerichtsverfahren und so weiter gehört da dazu. Wie kann man die Folgen aufarbeiten bzw. mildern? Für diesen Teil fühlen wir uns in unserem Projekt nicht zuständig. Da vermitteln wir weiter an entsprechende Facheinrichtungen. Also wir haben in erster Linie primäre, sekundäre Prävention als Arbeitsgebiete. Gezeigt hat sich, dass in Einrichtungen, wo beides angeboten wird, also wo auch die Betreuung der Betroffenen ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass so primäre Prävention oft zu kurz kommt, weil die Ressourcen knapp sind, weil Betroffene, die vor der Tür stehen, dringender sind, akuter Hilfe brauchen als langfristige Projekte, Konzepte, die dann immer so ein bisschen nebenher laufen. Die ersten Präventionskonzepte für Kinder entstanden auch schon in den 80ern. Gisela Braun hat diese 7 Themenbereiche der Prävention definiert. Also dieses sag Nein, du darfst Nein sagen als ganz wesentlichen Bereich. Dann dein Körper gehört dir. Es gibt schöne und blöde Gefühle und wie kann ich meine Gefühle auch ausdrücken. Es gibt angenehme, unangenehme Berührungen. Gute und schlechte Geheimnisse, schlechte, die man weitererzählen soll. Du hast ein Recht auf Hilfe und du bist nicht schuld. Diese 7 Themenbereiche sind immer noch aktuell. Also da habe ich oft den Eindruck, wir brauchen sie mehr als je zuvor. Auch junge Mädchen, die im Internet unterwegs sind, die mit ganz neuen Formen sexualisierter Gewalt auch konfrontiert sind, die durch Supermodel-Shows verwirrt sind, ja, brauchen genau diese Botschaften immer noch oder vielleicht mehr, als es vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Da haben wir gedacht, dass wir das schon fast überwunden haben. Jetzt haben wir den Eindruck, es ist aktuell wie nie zuvor. Diese Plakate, das sind so neue Bilder auch aus Präventionseinrichtungen und die unterscheiden sich tatsächlich gar nicht so sehr von dem ersten Plakat, das wir vorhin gesehen haben. Also wir sehen, dass Prävention soweit in vielen Fällen noch genau das ist, was es in ihren Anfängen war. Dass da viele Botschaften immer noch gültig sind, dass auf ähnliche Art und Weise gearbeitet wird. Man könnte das als klassische Opferprävention bezeichnen, also wie können wir dafür sorgen, dass es weniger Opfer gibt, welche Botschaften können wir an Opfer richten. Die hat den Sinn, die Widerstandskräfte zu stärken, ja, also auch Selbstbestimmungsfähigkeiten zu stärken, fördert soziale Kompetenzen, wenn ich über meine Gefühle sprechen kann, wenn ich über meine Grenzen sprechen kann, dann fördert es soziale Kompetenzen, die auch in anderen Bereichen relevant sind. Ist relativ einfach und kostengünstig. Ich habe die Botschaften und ich vermittle. Was sind jetzt so die Schwachpunkte der Zugänge? Also ganz deutlich ist, dass wenn Präventionsprojekte sich an Kinder richten, dass Erwachsene aus ihrer Verantwortung auch entlassen werden. Wir wissen aber, dass die Einflussfaktoren, die sexuelle Gewalt begünstigen, dem Einfluss von Kindern entzogen sind. Ja? Also wir können Kinder zwar stärken, aber die Hoffnung, sie selbst könnten für ihren Schutz zuständig oder verantwortlich sein, ist viel zu kurz gegriffen. Sie nährt auch den Mythos der Mitschuld. Jetzt hat es das Projekt gegeben, jetzt hast du gelernt, Nein zu sagen und es ist trotzdem was passiert. Ja? Auch für Jugendliche, ich war im Selbstverteidigungskurs und dann war ich in der Situation und ich habe nicht gewagt, mich zu wehren. Also doch selber schuld. das nicht angewandt, das ich gelernt habe. Und sie sieht Gewalt als individuelles Problem. Also bezieht wieder nur so dieses Kind, wir stärken dieses Kind, diese Jugendliche, um sie sicherer zu machen. Ganz viele Faktoren werden dadurch nicht berücksichtigt. In den 90ern gab es den ersten Perspektivenwechsel, was Präventionsarbeit betrifft. Also, dass nicht nur Kinder die Zielgruppe sind, sondern auch die Erwachsenen in ihrem Umfeld. Dass man mit Pädagoginnen arbeitet, dass Elternarbeit passiert, dass es der nächste Paradigmenwechsel war, dass es nicht nur Opferprävention braucht, sondern auch Täterprävention. Also wir haben in Schulen häufig die Situation, es gibt ein Präventionsprojekt für Mädchen und die Buben haben inzwischen frei oder gehen Fußball spielen. Was ein Irrsinn ist, wir rennen den Mädchen hinterher, wehr dich und du und mach und die Jungs gehen uns nichts an. Ja, also das ist schon nach wie vor häufig der Fall, dass es Projekte für Mädchen gibt, aber dass für Burschen kaum was angeboten wird. Also einerseits wahrzunehmen, dass auch Burschen Opfer sein können, ja, je jünger, desto eher auch. Also dass auch Burschen sowas wie Opferprävention brauchen würden, aber auch wahrzunehmen, dass Täterprävention ganz ein wesentlicher Bestandteil ist. Also wenn Burschen nicht mehr übergriffig sind, ja, haben wir ganz viele Ziele erreicht und können ganz viele Dinge ad acta legen und brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern. Auch Frauen als Täterinnen sind zwar in der Forschung schon präsent, werden schon wahrgenommen, aber in der Arbeit noch ganz wenig. Und auch dieser Perspektivenwechsel wegzugehen von der Individualität, also dieser individuellen Prävention, hin zu struktureller Prävention, was gerade auch in Institutionen, in Einrichtungen, Kirche ist vorhin gefallen, auch ein ganz wichtiger, spannender Aspekt ist. Also es heißt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Es braucht diese vielen verschiedenen Bausteine, die möglichst gut ineinander greifen sollten, damit man eine Wirkung dann auch annehmen kann von Präventionsprojekten. Sehr gut. Entschuldigung. Also was sind so die Kritikpunkte klassischer Präventionsarbeit, dass der Hauptfokus am Kind liegt, obwohl das Kind seine Situation häufig nicht verändern kann. Auch, dass all diese Konzepte und Maßnahmen, die wir anbieten, kaum auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Also wir schauen kaum, funktioniert das überhaupt? Was bringt denn dieser Workshop mit den Mädels? Werden die tatsächlich wenig häufiger Opfer sexualisierter Gewalt? Diese Schwierigkeit der Evaluation in der sozialen Arbeit, das ist ja nicht nur in der Präventionsarbeit so, führt dazu, dass auf Evaluationen häufig ganz verzichtet wird oder es gibt nur Prozessevaluationen. Wie viele habe ich erreicht? Wie zufrieden waren die? Ja, das steht dann auch in den Jahresberichten. Aber wirkt das, was wir tun? Das wird in den seltensten Fällen dann auch mit überprüft. Was auch relevant ist, dass es kaum spezielle Konzepte für besonders gefährdete Kinder gibt. Wir haben vorhin schon gehört, auch Frauen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung als häufig Betroffene von sexualisierter Gewalt mit weit erschreckenderen Ergebnissen. Trotzdem gibt es kaum spezielle Konzepte, die sich an Kinder mit Behinderung richten. Wir sind in der Steiermark die einzigen, die auch Programme für Einrichtungen der Behindertenhilfe anbieten. Der Bedarf ist enorm, kann ich nur sagen. Ja, also die rennen uns die Türen ein, sobald in der Einrichtung bewusst wird, ups, das ist auch bei uns ein Problem, das dauert oft lang. Und es gibt kaum Einrichtungen, die dazu auch was anbieten können. Auch für Kinder mit Behinderung kaum Einrichtungen, die was anbieten können. Die Steiermark ist Vorreiterin, was die Inklusion betrifft von Kindern mit Behinderung in den normalen Regelbetrieb in der Schule. Das heißt, wir haben auch Kinder mit Behinderungen in den Gruppen, in den Schulen. Dort, wo sie separiert werden, wo Sonderschulen noch vorherrschend sind, gibt es ganz selten Angebote, die sich auch an diese Kinder richten. Da gibt es übrigens, also gerade jetzt, was Menschen mit Behinderung betrifft, also nicht nur eines, viele erschreckende Ergebnisse, aber ein erschreckendes Ergebnis ist ganz sicher auch, dass die Betroffenheit von Männern ebenfalls ganz enorm ist. Diese Untersuchung von der IAZEM, die du vorhin angesprochen hast, 96, 97, also mehr als 50% aller Männer in Einrichtungen der Behindertenhilfe und fast 3/4 aller Frauen, die von sexuellen Übergriffen, Gewalterfahrungen berichten. Das ist tatsächlich doppelt so tabuisiert als sexualisierte Gewaltübergriffe an Menschen ohne Behinderung. Und was auch ganz typisch ist, dass wir für Institutionen kaum was anzubieten haben. Also jetzt gerade sexuelle Gewalt in Institutionen ist in Graz gerade großes Thema, was Sie möglicherweise mitverfolgt haben, auch in den Medien mit den Übergriffen in der Jugendwohlfahrtseinrichtung. Und plötzlich wird klar, eventuell sind das auch Strukturen, die wir uns genauer anschauen sollten, die Gewalt fördern, statt sie zu verhindern. Also das ist auch, da kann ich eventuell dann später noch ein bisschen darüber erzählen, auch was so jetzt die Zugänge sind in diesen Institutionen, wie dort auch im Sinn der Prävention gearbeitet werden kann. Erst seit Ende der 90er hat sich sowas wie Präventionswissenschaft überhaupt entwickelt, auch ausgehend vom Gesundheitsbereich, dass so eine interdisziplinäre Wissenschaft ist, auch aus vielen verschiedenen Bereichen, wo Erkenntnisse aus verschiedenen Bereichen zusammenfließen und im Sinn der Prävention genutzt werden. Also Kriminologie ist ganz ein wesentlicher Punkt, also hinzuschauen, welche Männer, welche Burschen, welche Jugendlichen werden Täter, wie sind die Rückfallprognosen, da wissen wir schon relativ viel. Und dann auch zu überlegen, was heißt das für die Prävention, welche Erkenntnisse können wir umlegen, nutzbar machen. Psychologie natürlich, Pädagogik natürlich, Medizin, Epidemiologie. Also so eine Querschnittswissenschaft, wo es ich glaube, in Deutschland auch schon zwei Lehrstühle gibt, speziell Präventionswissenschaft, in Österreich noch nicht. Aber das Ziel ist eben genau das, hinzuschauen, was wirkt. Welche Konzepte gibt's? Wirken die oder nicht? Wie kann man sie überhaupt evaluieren? Und was heißt das für die Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen? Also was wären so grundsätzliche Qualitätskriterien, und ich werde später auf die einzelnen Punkte noch ein bisschen genauer eingehen. Das eine ist, dass wir mehr an empirischer Forschung brauchen, statt Alltagstheorien für unsere Präventionsarbeit. Dieses "Wehr dich, hol dir Hilfe, lass dir das nicht gefallen" ist eine Alltagstheorie, die durchaus was bewirken kann, aber nicht den Schutz von Kindern sicherstellen. Also wir müssen uns anschauen, was sind die jeweiligen Risikofaktoren und wie kann man die möglicherweise verhindern? Was sind Schutzfaktoren, die man stärken kann? Was sind Risikofaktoren, die man möglicherweise eliminieren kann? Wesentlich ist auch, dass an mehreren Punkten angesetzt wird. Also ein Selbstverteidigungskurs in der Hauptschule, ohne Einbezug von Lehrerinnen, von Eltern, von der Institutionsschule, ist möglicherweise spannend und lustig für die Mädels. Aber ob das wirklich nützt und sie sicherer macht, ist damit noch überhaupt nicht gesagt. Und es braucht Evaluationen und Wirksamkeitsstudien. Also auch soziale Arbeit muss sich die Frage gefallen lassen, im weitesten Sinn, wirkt das, was ihr tut? Ja? Vor allem in Zeiten, wo Budgets immer knapper werden, wo gerade das Sozialbudget bevorzugt zusammengekürzt wird, weil es offensichtlich in der Krise nicht so dringend ist. Gerade dort dienen Evaluationen natürlich auch dazu, unsere Arbeit zu begründen. Nicht nur wir glauben das, und, ja, sondern wir können belegen das. Also das stärkt auch die Position der Einrichtungen in Verhandlungen, in Förderverhandlungen und ist damit kein unwesentlicher Faktor. Was ist jetzt diese relevante Grundlagenforschung, die wir uns in ihren einzelnen Aspekten auch anschauen müssen bei der Entwicklung von Präventionsprogrammen? Ganz klar natürlich Risikofaktoren. Welche Kinder sind besonders gefährdet? Ja? Welche Unterschiede gibt es? Es gibt zum Beispiel kulturelle Unterschiede. Die brauchen dann möglicherweise auch was anderes. Oder auch Kinder mit Behinderungen wahrzunehmen, was sind diese besonderen Risikofaktoren, denen sie ausgesetzt sind und wie können wir dort auch ansetzen im Sinne der Prävention. Oder auch, was jetzt so Täterprävention betrifft, welche Burschen sind besonders gefährdet, übergriffig zu werden? Und was bieten wir denen an? Und da gibt es Zahlen, die sind ein Albtraum. Ja. Also diese Täterforschung, die seit einigen Jahren auch relevant ist. Angenommen wird, dass bis zur Hälfte aller Missbrauchsdaten an Kindern von Jugendlichen verübt wird. Bis zu 20% aller Vergewaltigungen an erwachsenen Frauen von Jugendlichen verübt wird. Und trotzdem gibt es kaum Programme, die sich dieser Jugendlichen annehmen. Erst vor kurzem in einer Hauptschule ein Direktor, der gemeint hat, na, für die Buben braucht man nichts. Ja? Die stoßen sich die Hörner ab, das ist nicht so. Also die völlige Bagatellisierung auch schon massiver sexueller Übergriffe an Mädchen in der Schule wird gar nicht wahrgenommen. Ganz ein spannender Bereich. Viele Fraueneinrichtungen haben begonnen, jetzt speziell dafür auch mit Männerberatungen zusammenzuarbeiten, also zu schauen, was kriegen die Buben, während wir mit den Mädchen arbeiten. Sinnvoller Zugang, klasse wäre es, beides gut anbieten zu können. Es ist ein Mann hier, das finde ich gut und wichtig. Es geht auch Männer, zwei. Oh, okay. Ich begrüße Sie auch ganz persönlich. Also da denke ich mal, braucht es auch mehr. Mehr an Einhaken, mehr an Zusammenarbeit, was gar nicht so unkompliziert ist. Also ich habe zwei Männer im Team, die diese Bereiche abdecken. Und das war zum Beispiel, ich bin auch Mitglied im Frauenrat in Graz und das war eine ganz lange Diskussion, ob ich dann überhaupt noch im Frauenrat sein kann, wenn wir auch für Männer was anbieten und auch Männer im Team haben. Ob man da dann noch von einem feministischen Zugang sprechen kann. Ja? Also da geht es schon oft dann auch um ganz grundlegende Diskussionen, die geführt werden müssen. Was heißt es, feministisch zu sein? Ja? Heißt das auch was für die Burschen und Männer? Ich freue mich über diese feministische Männerbewegung, die jetzt zu einem Entstehen ist. Also ich denke, auch da passiert einiges. Wesentlich auch viele Studien, die es gibt, nämlich dazu, wie gehen Täter denn vor, gerade jetzt, wenn es um Kinder, Jugendliche geht. Wie wird das Umfeld gestaltet? Wie werden Opfer manipuliert? Oft über viele Monate, bevor es zu den ersten Übergriffen kommt. Jetzt wieder brandaktuell mit Grooming-Prozessen im Internet, wo Täter über Chatrooms, über Facebook, wie auch immer, Kontakte aufnehmen und wo auch klar wird, wie gezielt und manipulativ sie vorgehen. Also auch da ist eine große Chance für Prävention drinnen, wenn ich diese Prozesse kenne, wenn ich weiß, wie Kinder verwickelt werden, wie Grenzen verschoben werden, kann ich möglicherweise einsetzen, bevor es zu massiven Übergriffen kommt. Also das ist auch eine Chance, irgendwo diesen Riegel dann vorzuschieben. Und es gibt auch schon eine gute Anzahl von Studien, die genau schauen, wie Aufdeckungsprozesse passieren. Was brauchen Kinder, damit sie sich wem öffnen, damit sie erzählen, damit sie die Scham überwinden? Wie können wir einen Rahmen schaffen, in dem es möglich ist, auch über solche Gewalterfahrungen zu sprechen? Wie können wir diesen sicheren Raum schaffen, wo ich aussprechen kann, was mir passiert ist? Also wie können wir diese Aufdeckungsraten auch erhöhen? Und da braucht es natürlich kompetente Erwachsene, die entsprechend umgehen können mit Hinweisen von Kindern, die entsprechend fürsorglich auch nachfragen, die durch Präventionsangebote das Thema auf den Tisch bringen. Also da gibt es einige Dinge, die man sich genau anschauen kann und wo man gut überlegen kann, was heißt denn das jetzt für die Präventionsarbeit? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Zum Beispiel, was so diese Risikofaktoren für Viktimisierung betrifft. Welche Kinder sind besonders häufig Opfer sexualisierter Übergriffe, sexualisierter Gewalt? Behinderung hauptsächlich ist ein wesentlicher Risikofaktor. Da bleibt das Risiko auch durchgehend hoch, wenn diese Kinder, Jugendlichen erwachsen geworden sind, während es bei Kinder, Jugendlichen ohne Behinderung dann wieder sinkt. Ja? Also da müssen wir uns was überlegen. Wir müssen Konzepte entwickeln, um auch Kinder mit Behinderung zu erreichen. Oder auch, dass Kinder in Alleinerzieherinnen, Stieffamilien besonders gefährdet sind. Keine erfreuliche Botschaft für die vielen, vielen Alleinerzieherinnen in Österreich. Aus vielen verschiedenen Gründen. Was sind Ihre Erfahrungen? Wieso sind diese Kinder so besonders gefährdet? Ja. Also Risikofaktor Institution, der dort zusätzlich noch reinkommt, ja? Noch Fantasien? Ja, auch der Anteil von Buben, die Opfer sexualisierter Gewalt werden, ist in Alleinerzieherinnenfamilien deutlich höher. Wenig elterliche Aufsicht, Kontrolle häufig.
Minderlebte Gewalt, die Sie vielleicht schon bei der Mutter gesehen haben.
Ja, genau. Auch das erhöht das Risiko. Dann natürlich auch, weil Täter gezielt vorgehen. Die suchen sich natürlich eher bedürftige Kinder, auch Kinder, die Zuwendung, Zeit, Aufmerksamkeit suchen. Die eignen sich leichter als Opfer, also die Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung ist geringer. Und dann auch, weil häufig positive männliche Bezugspersonen fehlen in Alleinerzieherinnenfamilien. Wie sind Männer? Wie holen die sich ihr Bestreben nach Zärtlichkeit, Zuwendung? Wenn ich da keine Vorbilder habe, also gerade Burschen sehen dann oft zwar, was Frauen tun oder nicht tun, wie Frauen sind oder nicht sind, aber wie Männer sind oder nicht sind, da gibt es dann oft ganz wenige Vergleichsmöglichkeiten. Und dann oft ein ganz großes Bedürfnis nach Männern, die sich kümmern, die Zeit haben. In Kindergärten und Volksschulen ist bei uns der Anteil von männlichen Pädagoginnen enorm niedrig. Überall, wo ein Mann im Kindergarten ist, das habe ich selber gesehen im Kindergarten meiner Kinder, da hat es einmal über den Sommer einen männlichen Kindergartenpädagogen gegeben und gerade die Jungs, die sind auf dem Arm gebickt wie die Kletten. Kann ich dann auch leicht ausnützen, wenn ich es drauf anlege. Und natürlich suchen Täter sich auch Berufsfelder, wo es Zugriff gibt auf Kinder. Die sind ja auch nicht blöd. Leider. Elterliche Sucht- und Alkoholprobleme sind oft ein Hintergrund. Also wirklich auch so die Frage der Erziehungsfähigkeit und Kompetenz der Eltern. Inwiefern ist es ihnen möglich, ihrer elterlichen Fürsorgepflicht auch gut nachzukommen. Vorherige Gewalterfahrungen sind ein ganz häufiger Prädiktor dafür, wieder Opfer zu werden, vor allem bei den Mädchen. Bei den Burschen ist das ein bisschen anders. Da sind vorherige Gewalterfahrungen oft ein Hintergrund für eigene Täterschaft. Was auch interessant ist, die reagieren da von der Tendenz her, natürlich nicht alle, aber von der Tendenz her, völlig entgegengesetzt. Mädchen hochgefährdet, wieder zum Opfer zu werden, Burschen hochgefährdet, zum Täter zu werden. Sexuelle Gewalt an Buben wird aber immer noch viel weniger aufgedeckt. Das heißt, die kriegen viel weniger entsprechende Unterstützung, um diese Erfahrungen auch zu verarbeiten. Also da ist dann spätere Täterschaft sowas wie ein völlig missglückter Versuch, mit dieser Opfererfahrung umzugehen. In der Situation sind sie dann ganz sicher kein Opfer. Opfer wird heutzutage ja sehr, sehr beliebt als Schimpfwort. Haben Sie möglicherweise auch schon gehört, so, also Opfer seien ganz furchtbar für Buben, noch viel furchtbarer als für Mädchen. Bei Mädchen passt es auch besser dazu, was so Erziehungshaltungen und so weiter betrifft. Ja, also diese geringere emotionale Unterstützung durch Mütter, miterlebte Partnerschaftsgewalt und auch stark patriarchale Kultur, wo Gewalt akzeptiert wird im Umgang miteinander. Auch das ist ein Risikofaktor, der Viktimisierung fördern kann. Was heißt das jetzt für die Präventionsarbeit? Wir müssen tatsächlich Elternarbeit verstärken, verstärken, verstärken. Ja, Erziehungshaltungen, Zugänge verändern sich nicht an einem Elternabend, wo ich in einer Stunde ein Neinsagelied gesehen habe oder was auch immer. Also Angebote für Eltern im Rahmen der Prävention beschränken sich oft darauf, den Eltern zu sagen, was tun wir denn mit den Kindern? Ja, die kriegen das Neinsagelied und dann gibt es den Block mit Sexualerziehung und dann machen wir Körperspiele und Übungen und so machen wir das. Und die Eltern gehen raus, Gott sei Dank geht mir das nichts an. Ja, und ich war eh dort, habe eh erledigt und ich zahle auch was fürs Projekt. Und jetzt ist alles gut. Also gerade diese Elternangebote, es hat immer wieder so Bestrebungen gegeben, Elternbildungsangebote auch zu verbinden mit Mutter-Kind-Pass, also wirklich auch zu schauen, wie erreichen wir Eltern, wie können wir Eltern auch großflächig erreichen, stärken, fördern, wo es nötig ist, hat sich nicht durchgesetzt, das verpflichtend zu machen. Was wir tun, so, um das ein bisschen aufzufangen in unserem Projekt, wir arbeiten mit Kindern in Schulen und Einrichtungen nur, wenn verpflichtend die Eltern an mindestens 2 bis 3 Elternbildungsangeboten teilgenommen haben, wo es eben genau darum geht, auch so Dinge wie Erziehungshaltungen zu reflektieren. Wir sagen den Kindern, sag nein und dein Körper gehört dir und dann geht's heim und sagt nein und kriegt ein Watschen. Ja, rund 50% aller Eltern erziehen ihre Kinder noch mit Gewalt, das muss uns bewusst sein. Natürlich unterschiedlich in der Intensität und Ausprägung, das geht von einem Klappsattel bis zu schweren Misshandlungen, also da gibt es schon große Unterschiede, die auch unterschiedlich sind in ihrer Bedeutung dann, in ihren Folgewirkungen. Aber Gewalt ist nach wie vor akzeptiertes Erziehungsmittel. Beziehungsmittel auch. Stimmt in dem Fall leider auch. Ja? Das wäre was Wesentliches. Und das zweite Wesentliche, natürlich den besonders gefährdeten Kindern auch was anzubieten. Das tun wir auch kaum. Wir haben entweder Gießkanne in der Schule, da kriegen alle dasselbe. Da schauen wir gar nicht genau hin, hat das Kind schon Gewalt erlebt, wie ist die Familiensituation. Also wo triggern wir da möglicherweise auch betroffene Kinder in Unwissenheit darüber, was die schon alles kennen und erlebt haben. Da wird ganz wenig genau geschaut. Wer sind die Kinder, die ich in der Gruppe habe? Wie ist die Situation? Also speziell gefährdete Kinder würden besondere Angebote brauchen. Ist die Gießkanne oft wenig nützlich. Was wissen wir jetzt über Täterschaft? Ich habe schon gesagt, dass gerade so eigene Gewalterfahrungen ganz oft der Hintergrund sind für spätere Täterschaft. Gewalterfahrungen auf verschiedenen Ebenen, nicht nur sexualisierte Gewalt, auch körperliche Gewalt. Dass es häufig auch psychische Probleme, soziale Defizite gibt bei Täterinnen. Jugendliche Sexualstraftäter sind erst in den letzten Jahren so verstärkt in den Blickwinkel der Forschung gekommen, wurden lang gar nicht wahrgenommen. Auch zum Beispiel sexuelle Übergriffe unter Geschwistern waren völlig tabuisiert. Ich habe erst vor kurzem Untersuchungen quer gelesen, die davon ausgehen, dass Geschwisterinzest häufiger passiert als Eltern-Kind-Inzest. Und trotzdem nehmen wir das kaum wahr als Thema. Ja. Informieren Eltern auch nicht über Risikofaktoren und worauf kann ich achten, welche Regeln machen wir klar zu Hause, was ist in Ordnung und was nicht. Dann auch, dass oft so niedriger Selbstwert, Selbstwertproblematik, natürlich auch als Folge von Gewalterfahrungen, das ist ganz oft eine Folge, und auch wesentlich früher Konsum gewalttätiger und pornografischer Medien. Das hat heute wieder große Aktualität mit der zunehmenden Pornografisierung auch unserer Gesellschaft, wird aber gerade auch von Eltern kaum wahrgenommen. Die haben mittlerweile, haben viele Eltern schon für sich gecheckt, naja, Fernsehen, alles ist doch nicht gut. Ja, da gibt es schon dieses Wissen, man soll sie nicht alles schauen lassen. Dass das im Internet auch gilt, hat sich noch nicht herumgesprochen. Wir sind in Volksschulen unterwegs, wo klassenweise die Kinder völlig unkontrolliert sich im Internet herumtreiben, Pornos schauen Ende nie, mit 8, 9 Jahren. Und dann so in der Klasse sitzen und im Workshop dann so Fragen haben wie gerade die Buben, ist das nicht ekelhaft, muss man das wirklich alles machen? So Analverkehr zum Beispiel, also 8-Jährige, die sich Sorgen machen, dass sie Analverkehr praktizieren müssen. Das ist ein Albtraum, hat nichts in der Lebenswirklichkeit eines 8-Jährigen verloren. Und was bedeutet das? Welche Bilder von Sexualität kriegen diese Burschen, diese Kinder, auch Mädchen? Was sind denn das für Botschaften? Gewalt ist in Ordnung. Zuerst wehrt sie sich, dann gefällt sie ihr eh. Das ist ganz ein typischer Plot in Pornos. Und dann natürlich auch diese Abfolge, Oral-, Anal-, Vaginalverkehr, muss immer alles passieren, dann habe ich guten Sex. So schaut guter Sex aus, hat nichts mit Liebe und Beziehung zu tun. Und Eltern lassen das so stehen, auch Lehrerinnen oft, ist auch in der Schule kaum Thema. Und das sind dann die Bilder, die Jugendliche beschäftigen, die ihr Bild von Sexualität auch prägen. Da hat sich wirklich massiv was verändert. Also wenn ich so an meine Jugend denke, Pornos hat es natürlich auch schon gegeben. Da und dort wurde gemunkelt, die und die Jungs haben vielleicht ein Pornoheftel. Und alle waren ganz neugierig, ob sie vielleicht doch einmal auch reinschauen dürfen und was da ist. Jetzt ist es, geben Sie ein Gratis-Porno bei Google. Sie kriegen, ich habe eine Zeit lang das untersucht, von 2007 bis 2010, so einmal im Jahr eingegeben, Gratis-Porno und geschaut, wie viele Meldungen kommen. Also das hat sich vervielfacht, die Kurve. Das ist absolut ein Wahnsinn, was man sich alles anschauen kann. Vielleicht kennen Sie YouPorn. Das ist diese, so wie YouTube, diese Plattform, wo man nicht Videos oder Musik hochlädt, sondern die eigenen Pornos hochladen kann. Wo dann auch alle Kategorien sind, Fetisch und Teenage natürlich auch und. Also wo auch alle möglichen Formen von Sexualität, die jetzt nicht unbedingt Standard sind. Ja, zack, zack, völlig normal dargestellt werden, so völlig ohne Unterschied, völlig ohne Zugangsbeschränkung. Also da ist die Zugangsbeschränkung zum Beispiel Es kommt am Anfang so ein Schild, bin ich schon 18 oder nicht? Und dann muss ich klicken, ja oder nein. Und dann bin ich drin oder nicht. Ja? Also das hindert Jugendliche nicht. Glauben Sie mir das, das hindert Jugendliche nicht. Also das, und es wäre natürlich möglich, auch da Altersgrenzen einzuziehen, auch da zu kontrollieren. Aber die Porno-Wirtschaft macht halt wirklich viel Geld. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Das macht ganz, ganz viel. Also Pornos werden auch immer gewalttätiger. Ich habe mit einem Pornoproduzenten gesprochen, der hat dezidiert gesagt, Blümchensex verkauft sich nicht. Also das ist Blümchensex, was wir so im Kopf haben von Sexualität. Je härter, desto besser. Und wirklich Geld macht man mit Real Rape, echte Vergewaltigungen. Damit macht man auch Geld im Porno-Business. Und das sind dann Bilder, die Jugendliche oder Kinder, die das gar nicht vergleichen können mit ihrer Wirklichkeit. Kann das stimmen oder nicht? Ist das okay oder nicht? Das sind die Bilder, die sie von uns Erwachsenen kriegen. Das ist Sexualität. Und das hat tatsächlich ganz wenig mit Sexualität zu tun, aber ganz viel mit sexualisierter Gewalt. Also da wird auch sexualisierte Gewalt als Sexualität verkauft. Ja? Das ist ganz klar auch wirtschaftlich begründet Verkaufsargument. Also das haben wir in allen Workshops. Einerseits bei Eltern, wo die von mir dann immer den Tipp kriegen, schauen Sie doch mal in die Chronik, wo Ihr Kind so surft. Oder bauen Sie Sicherheitssoftware ein. Und meistens so ein, zwei Tage nach dem Elternabend kommen dann die völlig panischen Anrufe, mein Kind auch, und was tue ich jetzt? Eine Frau, mein Mann, was tue ich jetzt? Also Wahnsinn. Und auch in der Schule, Medienkompetenz, Medienkontrolle. Es ist mittlerweile im Kommen, dass das auch Thema ist, aber viel zu wenig für Jugendliche. Ganz relevant. Und jetzt nicht nur, also auch Facebook, Fotos von sich selber schicken, da verschwimmen dann ja auch die Grenzen. Da haben wir 13-Jährige, die schicken Nacktfotos von sich an irgendwen, die teilweise wirklich pornografisch sind, Verbreitung kinderpornografischen Materials, sind aber 13, sind noch gar nicht strafmündig, sind gleichzeitig Täter und Opfer. Also da tun sich ganz andere Felder auf, so in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wo es nur so mit Nein sagen, da sind wir dann ganz schnell an unseren Grenzen. Dann natürlich diese positive Bewertung von gewalttätigen Verhalten. Also im Jugendalter ist der Anteil von Mädchen, die übergriffig sind, noch deutlich höher als im Erwachsenenalter. Man geht davon aus, dass bei jugendlichen Täterinnen bis zu 20% Mädchen sind. Im Erwachsenenalter verändert sich das dann. Spannend ist ja die Frage, wieso hören die Mädchen eher wieder damit auf? Wenn die das dann deutlich weniger tun, da passiert ja scheinbar was. Haben Sie Fantasien, wieso Mädchen wieder aufhören? Weil es ganz anders bewertet wird. Stellen Sie sich vor, Kontext Disco, ein Mädchen geht durch und grapscht den hübschen Jungs auf dem Hintern. Was hörten die von ihren Freundinnen? Du Schlampen, du Orge. Ja, also die wird sofort eingebremst. Mädchen tun das nicht. Und was hören Jungs? War cool, ja, du traust dir was Cooles, Sau. Ja, genau so. Also Burschen werden bestärkt, dass das super ist, das Verhalten. Mädchen kriegen Konsequenzen, werden eingebremst und hören auch tatsächlich wieder eher damit auf. Klar ist, wir müssen bei Jugendlichen, bei Kindern, die übergriffig sind, schon viel deutlicher auch Maßnahmen setzen, Konsequenzen setzen, dieses Verhalten einbremsen, damit sich da dann was verändert langfristig. Das passiert immer noch kaum. Ist ja nicht so gemeint, war ja nur Spaß. Übergriffe in der Schule, Anita Heidliger hat da in München einige Untersuchungen gemacht, werden von Lehrerinnen nicht wahrgenommen. Gibt es keine Konsequenzen, gibt es immer noch die Haltung, eben ja die Buben, ja, die sind halt so. Also das wird eher verstärkt als eingeschränkt. Und das ist schon sehr spannend, auch, was das so langfristig auch heißt für Ausmaß und Hintergründe sexualisierter Gewalt, wo man dann ansetzen könnte, um Dinge zu verändern. Und dann natürlich Bedo oder Hebe, viele Neigungen, wobei die ja eher kleiner Teil sind bei dem, was Täterschaft begünstigt, also das Angezogensein von Kindern oder Jugendlichen für sexuelle Erfahrungen. Also für die Prävention soweit heißt es, dass wir Buben weit deutlicher wahrnehmen müssen. Da denke ich mir wirklich schade, dass zum Beispiel die Männerberatungsstellen nicht da sind, die in Österreich so ein bisschen diesen Aufgabenbereich auch haben, für Buben, Burschen was anzubieten. Gibt es kaum, haben wir nicht. Wir haben keine pädagogischen Gruppen für sexuell übergriffige Buben. Wir haben, also wenn sie straffällig geworden sind, gibt es das Projekt Limes in Wien für jugendliche Sexualstraftäter, die Platz haben, ich glaube, für 12 Jugendliche für ganz Österreich. Und die kriegen dann Gruppenprogramme und verändern hoffentlich ihr Verhalten, ja, werden nicht wieder zum Täter. Aber sonst gibt es kaum was. Vor einem Jahr waren wir in der Schweiz auf Bildungsreise und haben uns dort im Kanton Thurgau, war das glaube ich, so Projekte angeschaut. Da gibt es in einem Gebiet von der Fläche der Steiermark ständig 8 Gruppen für übergriffige Burschen ab Kinderalter. Wenn ich mir als Lehrerin Sorgen mache, den Eindruck habe, naja, der ist schon ziemlich übergriffig und dem würde das nicht schaden, sich damit auseinanderzusetzen, kann ich die da hinschicken. Die haben durchgehend ständig diese Gruppen laufen als Angebot. Also das verändert möglicherweise dann wirklich was. Bei uns gibt es nichts. Das Kinderschutzzentrum in Graz hat hin und wieder Bubengruppen, die sie anbieten. Manche Männerberatungen, also ich glaube Innsbruck und Wien, haben da auch Projekte, Programme, die sie anbieten, aber sonst haben wir nichts. Das ist schon ein Wahnsinn. Also dieser fachliche Umgang mit übergriffigen Verhalten im Kindesalter, das ist ein Wahnsinn natürlich. Auch im Kindergarten, da erleben wir oft Dinge, es werden keine Regeln festgemacht, was ist in Ordnung im Umgang und was nicht. Wenn es zu Übergriffen kommt, wird bevorzugt dann gleich die Kriminalpolizei angerufen, haben wir gehabt. Auch schon Kindergarten, Volksschulalter, die dann die Lösung finden soll für übergriffige Burschen. Es zeigt einfach wirklich auch die Hilflosigkeit der Pädagoginnen im Umgang. Und wir haben das in letzter Zeit immer häufiger. Ich denke mal, wenn man Dinge dann offiziell ins Angebot aufnimmt, kommt es dann auch immer mehr, also wirklich auch Umgang mit Sexualität im Kindergarten, Umgang mit sexualisierten Übergriffen im Kindergarten, welche Regeln machen wir fest, was braucht es an Elternarbeit. Also auch da ist natürlich ein anderer Umgang möglich, der langfristig im Sinn der Prävention was verändern könnte. Medienkontrolle und Kompetenz, ganz wesentliche Punkte, gehört unbedingt in die Schulen auch. Nicht nur in die Schulen, aber dort natürlich. Auch in andere pädagogische Felder. Erst vor kurzem war ich in einem Jugendzentrum mit einer jugendlichen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Da haben wir geschaut wegen Lehrstellen. Sie fährt den Jugendzentrums-PC hoch und der Porno springt ihr entgegen. Also Wahnsinn, unglaublich. Den habe ich mir geschnappt. Den Betreuer, der dafür verantwortlich ist, was dort passiert, der ist auch dafür verantwortlich. Und dann sagt er, na, so schnell kann es gar nicht sein und die Jungs stellen das alles wieder um. Ja, wurscht. Und wie wäre es mit Sicherheitssoftware? Und dann gibt es halt keinen unbegrenzten Zugang. Also da wird dann gleich, geht mich ja nichts an. Und Angebote für Burschen und Männer. mit Beta- und hebephilen Neigungen könnte man fast in Klammer setzen, weil das bei wenigen tatsächlich auch der Hintergrund ist für sexuell übergriffiges Verhalten. An Jugendliche. Pädophil ist auf Kinder gerichtet und hebephil auf Jugendliche gerichtet. Ja, was wissen wir über Grooming-Prozesse und was sagt uns das möglicherweise für die Präventionsarbeit? Welche Täterstrategien werden angewandt? Also wirklich dieses Manipulieren, Einlullen, in ein Vertrauensverhältnis ziehen und von dort ausgehend dann Übergriffe zu starten und nicht von 0 auf 100. Wie vorhin schon gesagt wurde, der böse schwarze Mann, der ein Kind entführt und vergewaltigt, das ist eigentlich nicht der, vor dem wir uns fürchten sollten, weil den gibt es in Wahrheit fast nicht. Tatsächlich ist es das Umfeld, das gefährlich ist. Also sexualisierte Atmosphäre schaffen, scheinbar zufällige Berührungen, also alles, was man auch so als Kultur der Übergriffigkeiten bezeichnen könnte. Erinnert mich jetzt wieder an die Schule, wo ich gestern am Nachmittag war, wo das zur Schulkultur dazugehört. Also wo es sexistische Witze gibt, wo es Beziehungen gibt zwischen Professorinnen und Schülerinnen, wo es Übergriffe gibt, wo es Ausfragen gibt über Sexualität, über also all das, was auch Täter tun, das ist dort so von den Pädagoginnen passiert. Schon krass, so krass ist das nicht in jeder Schule, natürlich nicht. Das ist schon, das war für mich auch, ich würde sagen, das ist das Highlight von heuer, was so die Weiterbildungen betrifft, das sind immer wieder solche. Aber das war schon sehr deutlich und eben neuer Direktor, der irgendwie das alles verändern will und das erste Mal mit diesem Lehrerkollegium auch so ihre Kultur ein bisschen anzusprechen. Diese Dinge, das war sehr spannend, das war auch sehr anstrengend. Die wollten dann auch keine Pause. Die waren dann so im Reiben und Kämpfen und Diskutieren und Ausmachen. Aber da bewegt sich was, da kann sich was verändern. Und dann denke ich mal, ist das schon ganz gut. Was wir auch wissen, dass Widerstand des Kindes nicht wirklich schützt. Also viele Täter erhöhen dann ganz gezielt den Druck, um den Widerstand des Kindes zu brechen. Viele sagen auch so rückwirkend, Widerstand des Kindes hat sie kurzfristig zwar abgehalten, aber dann haben sie sich neue Strategien überlegt, um das zu umgehen. Also auch das zeigt uns, dass wenn wir Kindern beibringen, Nein zu sagen, ist das wirklich guter Ansatz, ja, mit allen Hoffnungen, die wir damit verbinden, aber füllen können wir sie nicht. Da bleibt ganz viel offen. Ja, was heißt das für die Präventionsarbeit? Also ganz klar, auch was diese Grooming-Prozesse betrifft, wir müssen mit Kindern, Jugendlichen Dinge wie Macht und Autorität hinterfragen. Wir müssen zulassen, dass solche Dinge auch in Frage gestellt werden können. Ist für Eltern oft ganz schwierig, auch für Lehrerinnen oft ganz schwierig, dass die vielleicht doch nicht immer perfekt sind. Der Zwang der Täter zeigt einfach auch diese Grenzen, die so diese klassische Präventionsarbeit hat. Da erreicht man nicht wirklich das, was wir wollen. Was könnte helfen, dass kompetente Vertrauenspersonen auch zur Verfügung gestellt werden, also wo Kinder das Gefühl haben, da kann ich erzählen, da passiert jetzt weiter nichts ganz Furchtbares, aber das kann einmal raus, dass es sowas wie eine Kultur des respektvollen Umgangs gibt. Also auch so eine Kultur respektvoller Erziehungshaltungen. Ich weiß noch, also ich habe abgelehnt, meine Kinder zu schlagen. Ja? Und meine Mutter hat das gar nicht gut gefunden. Die hat dann gesagt, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Die werden da am Kopf umtanzen. Das wird ein Wahnsinn. Und jetzt kann sie gar nicht glauben, dass es doch nicht so ist. Dass die doch nicht völlig außer Rand und Band geraten und völlig missraten auch sind. Also dieses Schlagen als Erziehungsmittel, das ist schon eben Erziehungshaltungen hinterfragen. Das ist ein Prozess, der lange dauert und wo ich mit Eltern in Kontakt kommen muss, wo klar sein muss, es muss auch Platz haben, dass die das überhaupt erzählen können. Ja? Oft werden ja die Erwachsenenangebote bei Präventionsarbeit, da sitzen dann die Lehrerinnen und die Eltern, kriegen Grundinfos über das, was passiert. Die Eltern kommen überhaupt nie dorthin, einmal ein bisschen zu reflektieren oder zu hinterfragen, was kann ich tun, wie kann ich fördern, wie trage ich vielleicht bei, dass mein Kind gefährdet ist. Und auch Lehrerinnen stellen keine Fragen vor den Eltern, was tue ich wenn, was tue ich bei Verdacht. Die wollen dann vor den Eltern auch nicht zugeben, dass sie sich nicht auskennen. Also auch da, die zu trennen, eigene Angebote zu installieren und wirklich auch genug Zeit sich vorzunehmen, um was verändern zu können. Und sie natürlich einfach auch zu zwingen. Ja, auch Lehrerinnen müssen oft gezwungen werden. Wir machen eben in den Schulen nur, wenn Lehrerinnen mindestens 3 Blocks Weiterbildungen auch kriegen. Grundinfo, Interventionspläne, Prävention in der Schule. Dann arbeiten wir mit den Kindern als ein kleiner Baustein, der nicht das Ausschlaggebende ist. Da können wir auch nicht viel. Was mache ich denn in einem Workshop 2x3 Stunden oder 3x3 Stunden? Da sprechen wir ein paar Themen an. Das verändert noch nicht wirklich was. Stärkt möglicherweise auch nicht einmal die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ob das jetzt hilft oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist ja oft so das Ziel. Also das reicht einfach nicht. Als Baustein kann es schon okay sein. Andere Inputs, andere Vertrauenspersonen, wo ich Sachen fragen kann, die mir bei der Lehrerin peinlich sind oder bei den Eltern. Also kann durchaus viel bringen, aber wirklich nur als ein kleiner Baustein.
Yvonne, darf ich dich kurz bitten? Ich bin die Stimme aus dem Hintergrund.
Ah ja, aus dem Off. Ich bin so gut wie fertig. Ja. Das mache ich jetzt ganz schnell. Auch noch Disclosure-Prozesse, also wo haben wir besonders niedrige Aufdeckungsraten, heißt ganz klar, auch dort müssen wir unsere Bemühungen verstärken. Ja, also auch wieder zielgerichteter, spezialisierter, nicht Gießkanne für alle gleich und dann hoffen wir, dass was wirkt, sondern wirklich zu schauen, was ist dahinter, was müssen wir tun. Wollen Sie schnell Zwischenfrage stellen oder wurscht, nachher? Okay, also Disclosure erhöht sich, wenn es Bezugs- und Vertrauenspersonen gibt, die als Unterstützung empfunden werden, wenn Erwachsene entsprechend reagieren. Kinder machen Andeutungen, dass ihnen Gewalt passiert, aber das wird nicht wahrgenommen. Ich habe eine Jugendliche gehabt, die hat zu ihrer Mutter gesagt, der Musiklehrer greift mich immer so komisch an. Und die Mutter hat gesagt, geh, was wird denn sein, sei brav. Überhaupt nicht bösartig, überhaupt nicht. Ja, aber einfach gar nicht zugehört, was sagt denn das Kind? Nicht nachgefragt, wie meinst du das? Wie komisch, was ist komisch? Kinder sagen ja nicht übergriffig oder hat meine Intimitätsgrenzen überschritten. Die sagen, der ist so blöd, der ist so komisch. Ja? Da hinhören, nachfragen. Präventionsmaßnahmen, die Kindern Mut machen, eigene Gewalterfahrungen zu thematisieren. Also den Rahmen schaffen, wo ich überhaupt reden kann. Und sexualpädagogische Angebote, wo auch klar gemacht wird, was ist normale Sexualität? Welche Regeln gibt es denn da? Niemand darf verletzt werden, niemand darf gezwungen werden. Und wenn ich weiß, was Sexualität sein sollte, kriege ich eine Idee, dass das nicht Sexualität ist, was, dass das sexualisierte Gewalt ist, die nicht in Ordnung ist. Also auch so altersentsprechende Sexualerziehung ist da ein wichtiger Punkt, weil es genau diesen Unterschied deutlich macht, dass sexualisierte Gewalt eben nicht Sexualität ist, weil Sexualität was anderes ist, was Schönes ist und. Was heißt das für die Präventionsarbeit? Herstellen von Situationen, in denen man reden kann, installieren von Ansprechpersonen, Ombudsstellen, Kummernummern. Auch ganz wichtig wird einer der wesentlichen Punkte sein, was wir jetzt auch in der Jugendwohlfahrt in Graz machen, externe Ombudsstellen zu installieren, wo Kinder sich frühzeitig hinwenden können. Weil wohin sollen die tatsächlich gehen? Zur Sozialarbeiterin, die sie in die WG gesteckt hat? Da gehen sie fix nicht hin. Zu den Eltern gibt es häufig auch keine oder nur hochbelastete Kontakte. Die Betreuerinnen sind oft so familienähnlich, dass es zu eng ist. Also das war jetzt deutlich auch in dieser WG in Graz. Die auch schon eine fast, also wo so die Frage, was ist meine professionelle Rolle und bin ich jetzt die bessere Mama? Oder wo bin ich Professionistin und wie gehen wir um mit Nähe, Distanz? Ja, also auch das ist dort zu hinterfragen, aber eben dieses Ombudsstellen zu installieren. In Einrichtungen der Behindertenhilfe installieren wir da immer den Behindertenanwalt, auch bei Jugendlichen. Also auch, dass die den kennenlernen, wissen, was sind seine Aufgaben und dass dieses Hilfs- und Unterstützungsangebot überhaupt bekannt zu machen. Und die rufen dann auch an. Da haben wir jetzt in einer Werkstatt für jugendliche Menschen mit Behinderung, die haben dann am Anfang natürlich immer Furt angerufen. Der Chef sagt, ich muss das tun, ist das in Ordnung? So. Mittlerweile hat sich das ein bisschen eingependelt, aber sie rufen an, wenn ihnen was nicht passt. Da ist schon ganz viel erreicht worden eigentlich. Also Qualitätskriterien könnten sein, dass diese empirische Grundlagenforschung einmal da die Basis ist, überhaupt für Konzepte, die ich mache. Also ich muss mir besondere Risiko- auch Schutzfaktoren anschauen. Ich muss für besonders gefährdete Kinder mir Dinge überlegen. Was heißt das zum Beispiel für die Frauenhäuser, wo die Mädchen und Burschen mit den Müttern auch hinkommen? Was bieten wir den Buben dort an, die ja hochgefährdet sind für spätere Täterschaft? Und da haben wir sie. Da haben wir sie in einem Alter, wo man sehr gut auch noch Dinge verändern kann. Da haben wir die Hochrisikogruppe von Jungs, alle auf dem Fleck. Also es wäre eine großartige Chance, ganz viel zu verändern, wenn dort die Buben auch entsprechend was kriegen würden. Dieser mehrdimensionale Ansatz, auch Organisationsentwicklung, Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte in Institutionen, wo es um diese angeführten Dinge geht, Präventionsangebote, Beschwerdemanagement, haben wir eh schon besprochen, hier zusammengefasst. Ich beeile mich. Und wenn so gearbeitet wird, gibt es einiges auch schon an Langzeitstudien, dann können wir davon ausgehen, dass die Aufdeckungsrate sich erhöht, aber auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, in Situationen sexueller Ausbeutung zu kommen. Also Präventionsarbeit kann tatsächlich wirken. Es wird ja auch häufig in Frage gestellt, nicht zu Unrecht in Frage gestellt, aber es gibt Kriterien, wo ich eine Idee kriege, kann das Projekt überhaupt wirken oder nicht, schaue ich mir an nach diesen Kriterien und dann kann ich es einschätzen. Immerhin. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.